Oh god. Ja, Leute, ich dachte mir so, es ist 20.20 Uhr, ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Da komme ich nur einfach mal 1,5 Stunden on. Muss ich bloß erwarten, bis Twitch das mitgekriegt hat. Omegalul.
Omegalul.
Bis jetzt hat's Twitch nämlich nicht gecheckt. Boomer müde, Bettgetime. Moin, Michael 50 Billiarden. Oh, mal wieder da. Und was macht Lisa? Ist doch Lisa, oder? Was? Manchmal merke ich mir so random Sachen. Ich weiß nicht. Ich kann dir nicht sagen, was gestern war, aber irgendwie manche Sachen merke ich mir. Läuft's bei euch, ja? Moin, Sirius Max. Modcheck ist auch am Start. Ja, also ich habe heute immer Sushi essen. Moment, ich muss. Sushi essen und sie hat bezahlt. Aha. Ja, 2022 ist das ja kein Ding mehr. Da muss man sich auch mal einladen lassen können. 63 Euro. Ist ganz schön teuer, ha? Mein Sushi ist immer teuer. Aber mittlerweile ist es echt abfuck teuer. Ich überlege, ich habe heute Thunfisch gekauft. Aus der Dose. Thunfischdose, so ein paar hundert Gramm oder so. 3 Euro pro Dose, Alter. Na dann. Und dann hast du entweder sehr viel Eindruck gemacht oder es hat andere Gründe, wo man dann immer nur spekulieren kann. So, jetzt hat's Twitch kapiert. Na, das ist doch schön. Ich bin echt froh, dass ich mal so oft essen gehe. Ich gehe tatsächlich auch so gut wie gar nicht mehr essen. Also ich bin ja nicht in Frankfurt, also selten nur noch in Frankfurt. Und wartet mal. Genau, also, wie gesagt, ich bin ja kaum noch in Frankfurt. Dementsprechend gehe ich auch nicht essen. Ich war letzte Woche tatsächlich 2 Tage da, 2 Tage essen. Und gleich danach an einem Tag wieder ordentlich. Ja, also, ich gehe da nicht mehr essen. Ich bin eh kaum da und wenn ich da bin, sollte ich besser nicht essen gehen. Dankeschön, Leon. Massive 4 Monate Hyper-Subscription hier. Mario, dankeschön für den Sub. Ja, da war richtig, richtig Dampf wieder. Und dazu kommt, dass man richtig viel Geld spart. Also, ich bin ungefähr sonst immer einmal im Monat zur Bank gegangen. Also, ich bin öfters zur Bank gegangen, aber ich bin einmal im Monat zur Bank gegangen, immer um halt Geld für den Monat abzuheben. So, ich habe ungefähr, jeden Monat habe ich irgendwie so 1000 Euro abgehoben und jeden Monat, so, und ich musste dieses Jahr irgendwie, also normalerweise musste ich wirklich jeden Monat 1000 Euro abheben, so für Zeugs halt, ja, Essen, mal was einkaufen und so. Und jetzt, seit Corona und seit Homeoffice, ich glaube, ich war dieses Jahr erst 4 Mal oder so. 3 oder 4 Mal auf der Bank. Den Rest habe ich online bestellt, online gekauft, bezahlt. Aber ich gebe halt kaum noch was zu essen aus. Es ist ein Riesenunterschied, ob du täglich in Frankfurt irgendwie 10 bis 15 Euro oder so ausgibst, was Essen angeht und drumherum. Oder daheim halt einfach fast nichts im Vergleich. Für die Drogen am Bahnhof. Die Story mit dem Bluterguss im Arm und dem Frankfurter Bahnhof habe ich dir ja schon erzählt. Oder habe ich euch ja schon erzählt. Du fängst demnächst eine Lehre an, eine zweite Lehre als Fachinformatiker an. Das ist nice. Machst du eine Umschulung oder machst du eine ganz normale Ausbildung bei irgendeinem Betrieb? Weil ein um drei Ecken Bekannter hat mich gefragt, ob ich ihm nicht irgendwie so einen Praktikumsplatz bei uns vermitteln könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal fragen. Ein bisschen meine gute, Karma? Nee, ein bisschen so meine gute Aura ein bisschen wieder auffrischen, ja. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Dann habe ich unseren Ausbildungschef gefragt, wie es aussieht mit Umschulung und Praktikum machen und sowas. Da meinte der, weiß er nicht so genau, braucht ein bisschen mehr Details. Dann habe ich dem um drei Ecken Bekannten, habe ich dann das geschickt. Habe ich gesagt, hier, guck mal, der hat noch ein paar Fragen. Und dann hat der Typ eine Woche gebraucht, darauf zu antworten. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, das jetzt unserem Ausbildungschef zu schicken. Der Kerl ist eh schon unten durch, wenn es eine Woche dauert, bis der auf die einfachsten Sachen antwortet. Also, weiß nicht, ob ich da nochmal gutes Wort einlegen soll. Ich hatte gewissen, ey, das ist wie gesagt nice. Du machst eine richtige Ausbildung, also drei Jahre Azubi-Grind ist gestartet. Erstes Kind heißt Wupplos, so muss das sein. Aber mit Null, ja. Ich frage mich, sind Buchstaben, Schwachsinn, Buchstaben, klar, sind Zahlen im Namen erlaubt in Deutschland? Darf man das machen? Also darf man sein Kind, keine Ahnung, Max 420 oder so nennen, oder? Oder 69 oder was auch immer. Nein, ist nicht erlaubt. Oh. Selfmade Eyes. Huge Abo-Falle zugeschlagen wieder. 24 Monate, dankeschön. Du installierst gerade Manjaro auf deinem Arbeitsnotebook. Warum denn kein echtes Arch, by the way? Da würde sich der Chat hier freuen. Nur echtes Arch ist richtiges Arch. Manjaro ist Fake Arch. Aber ich verwende es auch. Die Kinder durchnummerieren. Sag mal, ist heute irgendwas? Normalerweise haben wir nach 10 Minuten Stream irgendwie 150, 200 Leute. Habe ich irgendwas verpasst? Ist heute irgendwas? Ich meine, nicht, dass es super spannendes Thema heute gäbe oder so, was die Leute verpassen würden. Ne? Das ist nicht so. Ach, Discord hat's auch noch nicht gecheckt. Ja, dann hat's Twitch einfach noch gar nicht überall rausgeschickt. Guck mal hier, was ist da los? Also das stimmt übrigens auch nicht. Bei mir sind es angeblich gerade 91. Na, dafür sind es schon wiederum zu viele. Was machst du mit der neuen VM weiter? Ja, weiß nicht, die alte tut ja. Aber ja, ich müsste vor allem mal mein Surface Book einrichten, was ich da von der Arbeit bekommen habe mit Linux. Das liegt jetzt auch schon wieder 2 Wochen hier rum. Du nutzt SteamOS auf dem Steam Deck für die Arbeit. Ist das wirklich eine gute Umgebung zum Arbeiten? Ist das? Also, geht das gut? Du würdest die Qt VM benutzen. Ist die safe for work? Moment. Du meinst die hier? Die einzig wahre. Beste. Desktop-Oberfläche. Die je erstellt wurde. Meinst du die hier? Ja. Die ist safe for work, die kannst du verwenden. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch genug gesehen, jetzt kann ich wieder ausmachen. Oh, ich muss Ubuntu updaten. Ja, ich weiß, dass ich Ubuntu updaten muss. Das ist nämlich noch ein... Achso, ich habe das Terminal schon auf. Das ist nämlich noch ein Ubuntu 21.04. Das ist ganz schön alt. Sogar das Trash Directory ist cute. Ja, alles hyper cute. So. Oh, wieder aus. Cute OS. Das ist. Nein, das ist nicht Cute OS. Das ist, Moment, wie hieß das? Nicht Ubuntu, sondern. Oh, ich hab vergessen, wie das hieß. Nein, nicht Ubuntu. Wartet mal. Es gibt eins, das so heißt, aber das ist was anderes. Ich muss mal kurz gucken. Mobuntu war das. Genau. Jetzt weiß ich's wieder. Mobuntu. Die Webseite sieht Monkatos aus, ist sie aber nicht. Guck mal hier. Mobuntu. Also wer sein Ubuntu eierjahren will, verweebisieren, das ist das Richtige hier. Mit Moe ausgesprochen. Und wann da, was? Moe Buntu? Was? Ist nur 22.04, wie, da gibt's noch kein... Das läuft doch überall drauf, oder? Das ist doch nur letztendlich ein Gnome-Skin. Der scheiß Gnome. Das ist doch nur ein Gnome-Skin. Das kannst du wahrscheinlich sogar unter Arch, by the way, installieren. Ist auch für Arch... Ja, siehst du, das gibt's für alles Mögliche. Mo, was? Mo, wie? Da ist die Mo-App. Wie auch immer das ausgesprochen wird. SteamOS ist auch nur ein modifiziertes Arch. Ja. Was wär's? Okay, ich habe jetzt ungefähr Chat. Ich habe jetzt mindestens 8 verschiedene Aussprachen von euch gehört. Es hat keiner irgendeine Ahnung. Ihr könnt's ruhig zugeben. Ja, es weiß keiner, wie man das richtig ausspricht. Oh, jetzt kommen wir jetzt schon mit Lautumschrift und so wieder an. Einziges Pfeifhead-Comment hier, wobei man halt gar nicht weiß, wie man das wirklich... Also ich weiß anhand diesem hier nicht, wie man das ausspricht. Moe Buntu. Wie man nochmal Jason ausspricht, genau so, wie ich es jetzt ausgesprochen habe, außer der eine Typ, der meint, dass es Jason heißt. Jason. Jason oder so. Aber wo wir gerade beim Thema sind. Das Thema ist ja, wie man was ausspricht, ja. Und es gibt ja schon seit Ewigkeiten diese Diskussion, ob GIF oder JIF. Ich habe heute in der Mittagspause, okay, ich gebe zu, nicht in der Mittagspause nebenbei auf dem Kopfhörer, einen Vortrag geguckt, den ich echt spannend, also nicht komplett, wie gesagt, Viertelstunde oder so habe ich geguckt. Ein Vortrag geguckt von einer Konferenz hier. Why WebTech is like this. Der erzählt ein bisschen was über Mosaik und Boomer-Zeug. Ich hab geguckt, bis wo er Mosaik zeigen wollte. Ich meine, wenn wir sonst nichts zu tun haben, können wir uns den Vortrag zusammen angucken. Ich fand's wirklich spannend. Oder wir gucken Fireship neues Video. How to never write bug. Das sieht zwar so aus, als hätte ich's geguckt, aber ich hab's nicht geguckt. Ich hab's einfach nur aufgemacht und dann war's offen. Kann ich deine Nachricht umbeantworten? Was denn? GitHub oder ShitHub? Naja, der Meme-Faktor ist natürlich ShitHub. Gerade durch Herr Endpunkt. Ach, noch weiter oben. Was denn jetzt? Was, wie, wo? Kannst du ein Portal empfehlen, auf dem man zum Beispiel technische Fortbildung Richtung Sensorik... Boah, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich an Fortbildungen kenne, beziehungsweise, nee, muss man nicht sagen, kenne, aber das Einzige, gut, mal diese grottenschlechte Azure-Schulung, die ich letztens auf der Arbeit gemacht habe, außen vor, weil das war wirklich PowerPoint durchgeklicke, ohne Sinn und Verstand, und der Typ meinte ja auch noch, das muss so sein. Oh, der war cringe, Alter. Der Trainer, dieser Azure-Trainer. Leute, sprecht ihr das hier aus? Mal gucken, wie Google das ausspricht. Nein. Ich meine nicht den Billardstock. Ich meine die Warteschlange.
Warteschlange.
Nein.
Q.
Okay?
Q.
So spricht man das aus. Und ich sprich das auch Q aus. Genau. Und Der Azure-Trainer, wisst ihr, wie der das ausgesprochen hat? Kiwi! Und ich bin mir nicht sicher, ob der das... Ich war mir am Anfang nicht sicher, meint der das ernst? Aber der hat das so oft gesagt, der hat so oft das Absicht... Kiwi hat er gesagt die ganze Zeit. Und bis ich dann irgendwann festgestellt habe, der meint das ernst? Der N-Kiwi't und D-Kiwi't wahrscheinlich auch. Kiwi... Ja, und irgendwie dachte ich mir dann mit der Zeit so, also, wer wird denn hier alles Trainer bei Microsoft, Mann? Kiwi. Bei dir auf der Arbeit sagt einer zu Vue.js Vue. Und JS, was sagt er wie? Vudges oder so? Vudges? Anstatt Vue.js Vudges? Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Guck mal, Vudges. Wutsches. Ach, nur Wu. Alles klar. Tja, gut, es gibt eh auch die Diskussion, was Java und Java und ach, was nicht alles ist. Aber das mit GIF und JIF ist mir gerade eingefallen, weil ich den Talk ganz interessant fand und ich könnte fast wetten, das kommt da auch noch irgendwann dran. Ah ja, was ich jetzt habe ganz vergessen, also was ich, neben dieser grottenschlechten Azure-Schulung, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Mal mein Weep-OS zumachen. Das Einzige, wo ich mal tatsächlich so ein paar Webinars oder wie man es nennt, Kurse gemacht habe, war bei, wie heißt diese Plattform? Da habe ich mal vor Jahren ein Ember.js-Kurs hatte ich mir mal irgendwo gekauft. Einen ASP.NET-Kurs, als ich da noch gar keine Ahnung von hatte, habe ich mir irgendwo auch mal, Udemy, ja, ich glaube Udemy, ja, genau, ich glaube Udemy, das kann sein. Ja, ich glaube schon. Oder gibt's nicht sowas wie NetAcad? Nee. NetAcad, das ist Cisco, gell? Das ist verwechsel ich das. Ja, ich glaube, dann war es wahrscheinlich. Nicht ASP.NET. ASP.NET Core. ASP.NET ist shit. ASP.NET Core ist gut. Die Sache ist halt, warum heißt das Core? Ja, weil mal die Microsoft-Benamung halt absolut keck Quadruple U ist. Weil Microsoft ihren Shit nicht richtig benennt. Das kommt noch von .NET Core, was es ja eigentlich in der Form gar nicht mehr gibt, weil .NET Core 4 quasi umbenannt wurde in .NET 5, was allerdings nichts mit .NET Framework 4.8 zu tun hat. Also wer denkt, dass .NET 5 die Weiterentwicklung von .NET Framework 4.8 ist, liegt falsch. .NET 5 ist die Weiterentwicklung von .NET Core 3.1. Alles klar? Morgen frage ich ab. Ja, das, dann ist, ich kenne aber, glaube ich, von Cisco Fortbildung. Haben wir nicht dieses Emote mit der Katze jetzt? Für sowas? Doch, genau, habe ich extra hinzugefügt. Den hier. Muss man in so einem Fall nutzen. Dafür muss man schon. Microsoft ist halt nicht Fivehead. Das ist ja das Problem. Deswegen benennen sie das auch so bescheuert. Ich sage nur One Xbox One X und sowas. Preserif, Dankeschön für den Sub. Ein Jahr voll. Den goldenen Keks am Start. Leute, der goldene Keks ist quasi das heißeste Kekstier, was wir haben. Ich müsste unbedingt mal neue Kekse beauftragen. Allerdings hat die Emote- und Keksdesignerin gerade andere Probleme. Die kommt, soweit ich weiß, aus der Ukraine. Ist jetzt irgendwie geflüchtet sonst wohin. Die hat, glaube ich, gerade andere Probleme, als Emotes zu malen. Oder auf Office. Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden. Heißt das jetzt Office 365 oder Microsoft 365? Das heißt immer noch Office 365, aber ich dachte, es wurde umbenannt in Ja, was denn jetzt? Microsoft 365 und teilweise Office 365. Meine Güte, Microsoft. Könnt ihr euch nicht mal für eins entscheiden? Ich meine, ja, ab jetzt Microsoft 365 ist so ab jetzt, dass es sogar bei auf der offiziellen Office-Seite noch Office 365 heißt. Guck mal, ach, jetzt steht Microsoft 365 drin. Ah ja. Mensch, wer soll denn da noch durchblicken, Alter? Mal ganz davon abgesehen, ich verwende den Mist eh nicht. Ganz ehrlich, man braucht keine Office-Anwendung. Office-Anwendungen sind absolut bloated. Einfach Text-Editor. Kommandozeile seht. AWK reicht. Ich habe 4 Millionen Tabs. Ja, Moment. Ich habe da noch Tabs. Und? Also wenn schon denn richtig, ja. Ich habe da noch Tabs und ich glaube, hier habe ich letztens was zugemacht. Und hier habe ich auch noch Tabs. Warte mal, hier habe ich auch noch Tabs. So. Oh, da habe ich letztens zugemacht. Es kam noch Tabs offen. Ja, so muss das sein. Dark Zone. Primers am Start hier. Dankeschön für den Sub. Die Kollegen brauchen noch ihre Excel-Ansicht. Okay. Excel ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Excel ist tatsächlich die einzige Office-Anwendung, so in diesem Kern-Office-Anwendung, die ich irgendwo noch verstehe. Der Prime-Sellout ist real. Wie viel RAM ich habe? Ich glaube 32G. Ja, guck mal, sind nur 8 belegt, das ist ja fast nix. Also da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. PowerPoint mag ich überhaupt nicht. Ich habe doch am Montag eine Präsentation gehalten wieder und ich musste das in dem Fall mit PowerPoint machen, weil ja wieder Corporate Identity PowerPoint Vorlage, sonst rasten sie bei uns wieder aus. Und PowerPoint, Alter, ich krieg Anfälle. Also das Einzige, was ich gerne mache, wenn ich so Slides erstelle, stinknormal, Markdown, untereinander, paar Bilder vielleicht noch zwischendurch, gutes. Was magst du lieber? Hä? Was? Zwischen was? Also an Software für Präsentation. Wie gesagt, ich mache am liebsten ein paar Seiten Markdown und dann als PDF und gut ist. Haben wir schon über die neuen Red... Och, hör mal auf. Ich hab's gesehen. Ich meine, immerhin wird's als Android-Spielegerät verkauft und nicht wie dieses Logitech-Ding als reines Streaming-Ding, wo ich mir immer frage, was... Wie kommen die auf die Idee? Gut, ich hab's ja letztens im Stream schon erklärt, wie die auf so Ideen kommen. Das liegt einfach am mittleren bis oberen Management. Irgendeiner pitcht komische Ideen und, ja, keiner traut sich dann so wirklich was dagegen zu sagen und alle machen mit, weil wenn einer nicht mitmacht, dann muss er sich anhören, ah, du hast einfach nur unsere Vision nicht verstanden. Und deswegen werden so komische Dinger gebaut, obwohl sie eigentlich offensichtlich keinen Sinn haben. Nee, Excel habe ich auch nie verstanden, mache ich auch nicht. Aber Excel ist das einzige der Office-Produkte, was irgendwie sinnvoll ist. Excel ist quasi die IDE der Buchhaltung oder die IDE der Projektmanager. Ich habe gestern von einem gehört, dass sie ein Ticketsystem über eine Shared-Excel-Tabelle haben. Ich glaube mal, dass das gar nicht so wenig verbreitet ist. Ich glaube, das haben sogar relativ viele. Guck mal, wie oft liest man, dass Leute, dass kleinere Firmen, kleinere Unternehmen ein Windows-Share haben, wo alles quasi drauf liegt, was sie haben. Also alles. Alles, also quasi ihr Leben sozusagen, ihr digitales Firmenleben liegt auf einem Windows-Share. Und was meint ihr, warum es so viele Kopie von Word-Doc, Kopie von Word-Doc, Kopie, Kopie von Word-Doc, Kopie, Kopie, Kopie von Word-Doc, Kopie, 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 Kopie von Word-Doc gibt? Ja. Genau wegen so einem Blödsinn. Und weil die Leute auch 2022 immer noch nicht in der Lage sind, ihren Kram richtig zu bedienen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht so, wird auch nie wieder so werden. Wisst ihr, früher dachte ich, wir gucken uns gleich das Fireship-Video an und dann gucken wir uns den Talk an. Da muss ich zum Glück nicht so viel erzählen, wobei, ha, lul. Hast du ein NAS, wenn ja, welches? Hatte mir vor einem Jahr den DS200J ohne Docker-Support von Synology geholt. Sehr dumme Entscheidung. Ich habe keinen Fertig-NAS. Ich habe mittlerweile ein HP Microserver 10. Generation Plus mit 3 10 Terabyte Platten drin. Und das reicht. Habt ihr schon Fleet angeguckt? Nein, und ich weiß auch nicht, wozu man Fleet brauchen soll. Ja, ich weiß, Chaosfisch, bei uns ist das teilweise auch so. Gerade was die Personalabteilung angeht und sowas. Das sind irgendwie 40 Leute, also frag mich, das ist ein riesen... Also nur die... da kannst du knicken. Was für einen Raid hast du laufen? Aktuell gar keins. Ich hab zwei der drei Platten zusammengefasst zu einem 20 Terabyte Verbund. So. Jibbot. Raid ist outdated in 2022. Wer macht noch Raid? Was, wir sollen immer Daten aus Excel-Dateien aussehen, die schafft es, die brauchbar. Ach du Kacke. Nee, zum Glück nicht. Wobei wir nicht viel besser sind. Wir haben tatsächlich noch ein paar XML-Services und CSV-Dateien. Habe ich auch schon öfters gesehen bei uns. Wo werden die Dateien für das Wupplos-Archiv gespeichert? Muss man den Sirius Max fragen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bei Google Drive oder so. Aha. Ja, gut, so ist es, ja, so sehe ich es auch. Du wirst ja in größeren Unternehmen oftmals dazu erzogen, Schwachsinn nicht mehr zu hinterfragen. Sie sagen das zwar immer, aber sie wollen es nicht. Zum Beispiel, geht Hand in Hand mit dem, was ich gesagt habe. es werden halt da Anreize gesetzt, es nicht zu sagen. Es wird immer erzählt, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das von euch auf der Arbeit, es wird immer gesagt, wir wollen uns verbessern und immer, wenn man Verbesserungspotenzial erkennt, soll man was sagen und wenn man was sieht, was nicht, was man verbessern kann, immer was sagen. Leute, glaubt mir, ich habe in der Zeit, wo ich da bin, schon so oft, wirklich so, so oft was gesagt. Was meint ihr, bei wie vielen Sachen, wo ich mal was erzählt habe, ist was rausgekommen? Und bei wie vielen Sachen, wo ich was dazu gesagt habe, ist es im Endeffekt negativ für mich gewesen, weil ich mich am Ende um Teile davon kümmern musste. Also, es ist komplett für den Arsch, weil, und das ist meiner persönlichen Ansicht nach mit das größte Problem, was es in größeren Unternehmen gibt, wenn es um das Thema Innovation bzw. eben Sachen gegen die Wand fahren geht. Das ist genau das, was ich gerade zu dem Logitech Handheld erzähle, ein bisschen was er hier auch auf Twitter schreibt. Irgendeiner kommt auf die Idee, Produkt oder Service oder wir sollten jetzt XYZ machen, kommt er auf die Idee. So, dann bespricht er das mit ein paar Manager-Typen oder pitcht das mal einem seiner Chefs oder ja, macht da halt einen größeren Vortrag drüber. Und irgendeiner, der in der Position ist, das entscheiden zu können, der keine Ahnung von dieser Thematik hat, lässt sich das erklären und sagt, jawohl, gute Idee, das machen wir jetzt. Die Leute, die Plan von dem Thema haben, schlagen in dem Moment die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich, Alter, was ist das für ein undurchdachter Käse? So, und dann kommt das Problem. Dann sagen das ein paar Leute, so nach dem Motto, also an sich ja nett gedacht, aber das und das und das ergibt keinen Sinn und das wird sofort Probleme machen und wir haben doch sowas auch schon mal probiert und das ging doch nicht, weil so und so. Und dann wird den Leuten gesagt, das kannst du gar nicht wissen, ob das diesmal auch wieder in die Hose geht. Viel wichtiger ist, damit das klappt, dass alle an unsere Vision glauben. Also, wenn man diese Kombination hört, an Vision und man muss dran glauben, das nimmt dann schon religiöse Züge an und da ist dann jeglicher Zug abgefahren. Weil das läuft dann darauf raus, dass quasi selbst bei der Fertigstellung noch komplett die Augen davor verschlossen wird, dass man eigentlich die Sachen entweder an dem vorbei entwickelt hat, was es sein sollte, oder die Hälfte eigentlich gar nicht umgesetzt hat, weil es wieder rausdefiniert wurde oder sonst was. Aber du musst an die Vision glauben. Und dann ist eigentlich vorbei. Sieht man bei wisst ihr, was das beste, prominenteste Beispiel dafür ist, dass es bei vielen großen Unternehmen und auch bei Weltklasse-Unternehmen so läuft? Facebook Metaverse. Die Leute, die an dieser Metaverse-Geschichte programmieren, die machen jeden Tag, wenn sie das sehen, das hier machen. Die gehen an den Rechner und machen das hier. Und danach machen sie nochmal das. Und danach machen sie das hier. Und dann denken sie sich, an was für einem Kack muss ich denn hier eigentlich arbeiten? Dann machen sie einen Kontostand auf und denken sich erstmal, und denken weiter, ja gut, ich muss den Kram ja nur programmieren, benutzen muss ich ihn ja nicht. Und dann kommt ihr Chef, und jetzt kommt, das ist kein Witz, das ging letztens erst durch die News. Und dann schreibt, Moment, ich zeige euch das. Facebook, oder haben wir das nicht bei Golem irgendwo gelesen? Golem, Facebook, Metaverse. Irgendwas mit Lieben hieß das. Ja. So. Die Programmierer von diesem Metaverse, die haben selber keinen Bock, das zu verwenden. Guck, der schreibt, der Projektmanager davon schreibt, auf die Frage, also es geht darum, warum die eigenen Mitarbeiter, die das Metaverse entwickeln, das Metaverse nicht verwenden. Und dann fragt er, warum ist das so? Warum lieben wir das Produkt, das wir entwickelt haben, nicht so sehr, dass wir es ständig verwenden? Weil es ein Scheißprodukt ist. Und keiner als irgendwelche desillusionierte Schmalspur-Manager glauben an dieses Produkt. Aber niemand darf es öffentlich sagen, dass er nicht dran glaubt. Weil ansonsten kriegt er erzählt, du glaubst ja nicht an unsere Vision und du kannst das doch gar nicht wissen. Rede das mal nicht schlecht. Schmalspur, das hat mein Opa immer gesagt. Das hat mein Opa immer gesagt. Das passt wunderbar dabei. Mein Opa hat immer gesagt, Schmalspurdenker zu solchen Leuten. Das passt eigentlich ganz gut. So, und deshalb das Fazit. Wenn wir es nicht lieben, wie können wir erwarten, dass unsere Benutzer es lieben? Ihr könnt es nicht erwarten. Das ist scheiße. Niemand liebt das. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr es Rauschen gehört habt. Ich habe gerade den Klinkestecker, weil ich ein bisschen auf den Tisch gehauen habe. Ich habe gerade den Klinkestecker von meinen Lautsprechern irgendwie durch Vibration auf dem Tisch an den Klinkestecker von meinem Mikro dran gemacht und das gab ganz komische Geräusche. Ist Metaverse schon raus? Ja, das ist so Work in Progress. Work in Progress ist auch so eine tolle Sache. So, und danach hat er das rumgeschrieben und da haben sich die Leute gedacht, pfff. Who cares, Alter, was der Typ erzählt? Und jetzt kommt der Hit. Und jetzt kommt der Hit. Ich wette mit euch, die Entwickler haben darauf entweder nur die Augen gerollt, weil sie das schon kennen, oder haben halt nochmal gesagt, Leute, das, was wir hier bauen, ist kompletter Blödsinn. Warum wir das nicht benutzen? Weil wir den Sinn drin nicht sehen, das zu benutzen. Guckt euch mal die Entwickler von VR-Chat an und sowas. Die benutzen ihren Kram. So, ein paar Wochen später kam dann das da von dem gleichen Manager-Dude. Jeder in dieser Organisation hat den Job, sich in Horizon Worlds zu verlieben. Wir können das nicht tun, ohne es zu verwenden. Kommt da rein. Also sprich, das ist genau das, was ich gesagt habe. Es ist offensichtlich Bullshit. Die Leute wissen, dass es Bullshit ist, die daran arbeiten, also die Ahnung haben von der Technik und wissen, dass es Bullshit ist. Die haben das sicherlich auch schon gesagt, aber wenn du es sagst, heißt das, du darfst das nicht sagen, du musst an die Vision glauben. Und deswegen klappt das nicht. Das ist in ganz vielen großen Unternehmen verbreitet, diese Denkweise. Niemand will diesen Krempel verwenden. Ich meine, was zum Teufel? Das sieht fast schlechter aus wie Second Life 1995. Nee, wann kam Second Life raus? 2003? Wie schafft man das? Das sieht schlechter aus als Second Life. Und das spielt keiner mehr. Okay, ich bin mir gar nicht sicher, ob es schlechter aussieht als Second Life. Ich weiß nicht, ob diesen Krempel überhaupt noch jemand... Ich meine... Sagen wir mal, es sieht nicht... Naja. Doch, das sieht schlechter aus als Second Life. Ja, das sieht aus wie Mii-Charaktere und nicht gekonnt. Das sieht ein bisschen aus wie die alten Xbox-Avatare. Ich meine, Second Life hat wenigstens eine Umgebung. Ich meine, was ist denn das hier? Was ist denn das? Was soll denn das hier neben sein? Ein Quadrat mit nichts, oder wie? Und Beine haben sie auch nicht. Ich meine, was... Also... Ich weiß nicht. So, und das ist tatsächlich das Problem, was in vielen großen Unternehmen meiner Meinung nach herrscht. Warum da auch Innovationstechnik oftmals nicht viel bei rumkommt. Kann man Second Life sehr... Pff, keine Ahnung. Das Spiel interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, wir gucken jetzt das neue... Leute, wir haben nur noch eine Stunde Zeit. Wir können das Talk-Video nicht gucken. Ich wollte mit euch eigentlich hier den Talk angucken. Können wir uns dann morgen oder so angucken, mal schauen. Also die ersten Viertelstunde fand ich... Wir können einfach anfangen zu gucken. Aber vorher sollte ich ja noch das Fireship-Video gucken, meint ihr, ja. Dann gucken wir uns, das Fireship-Video an.
The key to becoming inefficient.
Also wir wissen ja prinzipiell, einfach keine Fehler programmieren, dann braucht man nämlich keine Tests und keine Dokumentation schreiben. Just no error.
Programmer is to never write any bugs. Unfortunately, that's virtually impossible. When your code doesn't
Nein.
work out...
Da hat er bei mir noch nie im Stream geguckt. Wir machen nie Fehler im Stream. Es läuft alles immer first try. First try only programming.
It's your own code to blame.
You cannot blame that on me.
However, about 0.99% of the time, it's the fault of somebody else on your team, and you can get
natürlich,
pissed off at
natürlich.
Them accordingly. But the other 0.0099% of the time, it's a bug in some shady library you downloaded from NPM.
Oder NPM hat mal wieder irgendwelche Packages gelöscht. Wobei, das geht, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr.
Which means you'll have to open up an issue on its GitHub repo, or fix it yourself and open a pull request, or just build your own new library from scratch. Ja. However, the other point...
Oder werf diesen Müll raus. Niemand braucht is odd und is even als NPM, aber es gibt's trotzdem.
0000099% of the time, it's the programming language or compiler itself to blame.
In ja, oder case, ist es jetzt, wo wir ihn gerade sehen, oder ist es C++. Dann ist 99% der Zeit die Sprache dran schuld.
Or compiler itself to blame. In which case you'll need to get in touch with some people much smarter than yourself who determine it's not a bug with the compiler, but it's an edge case that happens 0.0000099% of the time yeah. And the actual hardware is to blame. Like one transistor was placed just a few nanometers to the left, and that's why your website doesn't look quite right on a BlackBerry. But the hardware people say it's not their fault. It's actually just an edge case that happens 0.0000001% of the time, where your code is just not compatible with the laws of quantum superposition due to a defect in the simulation in which we live.
Ah,
in other
yes.
words, it's God's will that thou code shall not work. Luckily, bugs like this are pretty rare. And in today's video, we'll look at 7 universal debugging tips that every developer should be familiar
Was
with.
Was hast du the gegen C++? Leider nichts Wirksames.
Read. That may seem stupidly obvious, but programmers want to get things done quickly and tend to be overconfident in their understanding of what the hell the computer is actually doing. What'll often happen is you'll guess what a method or function is doing based on its name. But remember, there are only 2 hard
ja,
problems
C++.
In computer science. Naming things and coming up with new original jokes for YouTube tutorials. Like, there might be a function called getRandomNumber. You automatically think it's always going to return a different number, but when you call it, it returns 3 every time. It's not a bug, because had you read the documentation, you'd know that 3 is a random number that
Ja, das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. C++ ist schon blazingly fast. Bis es abkackt. Weil du irgendwo dir selbst in Fuß geschossen hast.
Developer in advance, who guaranteed that it was 100% random when he chose it with the roll of a die. Reading documentation in advance is important.
Erinnert sich noch jemand an den Debian Random Number Generator, der gewürfelt hat und immer 5 rauskam?
But developers also tend to skip right over error messages. When first learning to code,
error
you get
messages.
These big cryptic error messages that seem totally overwhelming. So
Spaß beiseite, error messages ist der Grund, weil es ja öfters mal gefragt wird, warum ich mein Windows und die ganzen Sachen immer auf Englisch stehen habe. Ich verwende deutsches Tastaturlayout und das ist ja alles kein Problem, aber ich habe alles immer auf Englisch stehen, gerade, dass man solche Meldungen ordentlich googeln kann. Stellt euch mal vor, was ist das? Stellt euch mal solche Microsoft-Meldungen vor auf Deutsch, da findest du nichts dazu. Wie hätte Microsoft diesen Kram übersetzt? Windows muss neu gestartet werden, weil ein entfernter Prozedurenaufruf Dienst unerwartet beendet hat, sich beendet hat. Dann würdest du denken, was? Was wollt ihr von mir? Ha, copy-paste den Kram auf Englisch, findest du sofort was.
You get these big cryptic error messages that seem totally overwhelming, so instead of reading it, you just try to change up your code until the message goes away. That might work
das
sometimes,
correct.
But you'd be much better off learning how to understand the error messages.
Einfach so lange Sachen rein copy-pasten an andere Stellen, bis es keinen Fehler mehr. Das ist eine gute Idee. Ja.
And go through a stack trace, because that will eliminate...
Sogenanntes Stack Overflow-driven Programming.
...guesswork. Now, most of the time, even after you read the error, you'll still have no idea what it's talking about. Luckily, there's a very powerful tool that can help you translate it, called Google. But when it comes to error messages, you don't want to just paste the entire error message with the full stack trace nee. Into Google. Googling as a software engineer is...
Das ist tatsächlich Wissenschaft für sich. Also von dieser Meldung würde ich wahrscheinlich das da copy-pasten oder das da, ohne den Doppelpunkt. Oder vielleicht würde ich sogar nur call stack exceeded, das würde ich quoten und Python oder JavaScript dabei eingeben, je nachdem. Um was es geht. Nicht die ganze Meldung kannst du meistens auch nicht wirklich viel mit anfangen.
You want to first parse the error and remove anything that's unique to your actual project. Google is pretty good at ignoring things that are unnecessary, but the more you can do to point it in the right direction, the better. If the keywords from the error are pretty generic, you might also want to add the name of
ja,
your language
genau,
or framework
genau,
to the beginning
genau.
just to limit
so,
the number
so
of results.
So macht man
results.
Das. Da sieht man es ein erfahrener Googler.
Stack Overflow, but at some point you'll hit a wall and have to do some good old-fashioned honest programming. The easiest way to approach debugging is with logging, where you simply print
ja.
out different
console write-line debugging beste
pieces of data from your
Wupploss approved. Keiner braucht Debugger, overrated, weil es ist, guck mal, wenn man keine Fehler programmiert, brauchst du keine Debugger, du brauchst keine Tests und Dokumentation. Leute, mir fallen immer noch mehr Vorteile ein, just fehlerfrei zu programmieren.
Application to manually verify that it's running.
Ausgaben brauchst du trotzdem noch. Weil der User möchte ja manchmal wissen, was passiert. Das ist nicht etwa, um festzustellen, dass es was Falsches passiert, sondern einfach nur, dass das, was passiert. Und was passiert? Naja, logischerweise das Richtige.
As expected. It's not very sophisticated, but it works. A JavaScript beginner might use console log to print out every single variable, but your logger probably has more tricks up its sleeve. Like JavaScript has console count to keep a running counter in your code, or timer to measure time.
Ich bin eh dafür, jeden nur erdenklichen State in jede Anwendung einzukompilieren, weil dann kann man inputless, outputless das Programm laufen lassen und es kann also bewiesenermaßen keinen Fehler geben. Weil wenn du alle möglichen States schon im Voraus einkompiliert hast, ja, dann ist das Programm eigentlich nur ein riesenlanges If. Das ist dann vielleicht mehr Petabyte groß als Teilchen im Universum, aber es hat keinen Fehler. Also ist eigentlich alles ganz easy.
Things in a more user-friendly way. You can also log at different levels, like info, warning, and error, to organize the priority of this data, and use console dir to display it as a hierarchy. The bottom line is that logging is a perfectly acceptable way to debug, and you should take some time to learn the full API of the logger in your language to maximize.
Ja, DICE sollte mal hier den Chat als Consultant anheuern.
Efficacy. The problem with logging.
Ohne Scheiß, Leute. Der Chat hätte ein besseres Battlefield-Entwickler als Battlefield 2042 ist.
No, is that it gets harder and harder to do as your code grows larger and more complex. Luckily, modern IDEs and editors have tools that can help you observe and execute your code at scale.
Okay, ich muss sagen, es gibt tatsächlich, jetzt mal Spaß beiseite, es gibt tatsächlich was auch noch ganz gut ist, neben Command-Line-Debuggen, und das sind die Browser-Developer-Tools. Also da muss ich sagen, was JavaScript angeht, ist das wirklich praktisch. Und vor allem, wenn man das in Integration mit zusätzlichen ja, Developer-Tools, Erweiterungen verwendet, beispielsweise gibt es für SvelteKit gibt's was, dann sieht man wirklich coole Sachen. Also ich muss sagen, Browser-Developer-Tools sind tatsächlich nice. Und ich bin der Meinung, die Firefox-Developer-Tools sind immer noch besser als Chrome.
Debuggers, and there's one integrated directly into VS Code. Tools. It allows you to traverse through frames in the call stack, which means you can pinpoint the exact moment a bug occurs. It's possible to pause the execution of your code at any time using a debugger statement, or better yet, you can use the IDE to set up breakpoints that don't require any modifications to the actual code. In addition, it eliminates the need to pollute your code with console logs everywhere, because instead, you can just add log points by clicking next to the line of code that you want to log. So basically, a debugger is just a more sophisticated way to run and inspect your code. Eventually, you'll find a bug that you just cannot fix. When that happens, it can sometimes help to not focus on a solution, but figure out a way to reproduce the problem with a minimal amount of code.
Like start
an entirely new project where the only goal is to make the...
Das ist tatsächlich nicht verkehrt, wenn du alles wegschmeißt, was du nicht brauchst, dass der Fehler auftritt. Weil dann kannst du viel einfacher die Bedingungen dir genauer angucken. Also sprich, bei was geht's kaputt? Und du kommst vielleicht dahinter, okay, was weiß ich, wenn ich Zahlen mit Kommas, also wenn ich Floating Point Zahlen reinstecke, dann geht's kaputt. Bei Ints ist okay und vielleicht ist es am Ende wirklich ein Bug in der Sprache. Wobei erfahrungsgemäß, es ist meistens kein Bug in der Sprache. Ich will nicht sagen nie, aber es ist meistens kein Bug in der Sprache.
This problem happened. And bonus points,
außer es ist C++.
Like Stack Blitz, where anyone
und in C++ ist es wahrscheinlich kein Bug, sondern absichtlich so.
Run it instantly in a browser. Creating a reproduction has several benefits. One, there's a good chance you'll solve the problem when going through it. And two, if you don't find the root problem, you now have an example that you can share with better programmers. If you can't reliably reproduce a problem, it's nearly impossible for anyone else to help you out. Unfortunately, not every bug can be reproduced, which is called a Heisenbug. There's a great story about the Crash Bandicoot video game, where the load save feature would work perfectly almost every time, but every once in a while it would time out and wipe out the entire memory card.
Okay.
After 6 weeks of trying to debug this one issue, they were eventually able to reproduce it by wiggling the PS1 controller a certain way to corrupt the memory card. It was one of those rare cases where the hardware was at fault. Another very common type of bug that is very frustrating is one that happens after your code was working perfectly before. This is called a regression, which means you wrote some...
Das ist ja, das Schöne daran ist, wenn man seine Sachen eingecheckt hat, es muss ja nicht Git sein, in irgendeinem Versionsverwaltungssystem, ist das meistens ganz praktisch, meistens ganz nützlich dafür, um rauszufinden, woran das liegt. Weil du einfach gucken kannst, wie sah es vorher aus, als es geht, wie sieht es jetzt aus, als es nicht geht. Und falls ihr das noch nicht kennt, ein sehr nützliches Tool dafür ist Git Bisect. Da kannst du Git sagen, bei dieser Version bzw. bei diesem Commit ging's noch und bei diesem Commit ist es kaputt. Und dann halbiert Git immer das. Das fängt dann in der Mitte an zwischen den zwei Commits. Dann testest du, ist es immer noch kaputt. Dann sagst du, Git bisect ist immer noch kaputt. Dann nimmst du dann wieder einen Commit dazwischen. Und dann teilt sich das so ran an das Commit, was es kaputt gemacht hat. Falls man das jetzt irgendwie verstanden hat, was ich da versucht habe zu erklären.
New code that fucks something up. At a certain point, it becomes impossible for a human to verify that everything works properly after every code change. And that's where automated testing comes in, or test-driven development.
Alter, Testing. Keck, wait.
Made many videos.
Jetzt will er uns auch schon was erzählen zum Testen.
But the general idea is that you write code to make sure that your other code is working as expected. Most importantly, it gives you the confidence that you're not introducing new bugs when you make changes, but it can also help in the debugging process. When you encounter a bug, instead of trying to fix it right away, you can go straight to
writing the test. Wollt ihr mal die Tests sehen in meinem letzten Projekt? Also, GitHub hobbytechnisch Projekt. Guckt mal, hier sind die Tests. Also die Tests sind quasi, wenn man genau hinguckt, befinden die sich zwischen diesem Ordner und dem Git-Ignore-File. Die sind so quasi hier dazwischen sind die. Und es funktioniert trotzdem alles.
This forces you to be explicit about what you're actually trying to make.
Minimal Testing. Und ich nehme die minimalste Form von minimal, nämlich gar keine.
The code do, and in the process you'll likely learn things about your code that you didn't understand.
Aber ich habe mir ernsthaft überlegt, tatsächlich, auch wenn ich jetzt ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich nicht 2-3 Tests reinmachen soll für ganz spezielle Fälle, die mir jetzt schon ein paar Mal kaputt gegangen sind. Zum Beispiel, dass er die Sensoreinheit nicht richtig setzt. Habe ich jetzt schon ein paar Mal kaputt gemacht. Dass die exportierten Sensoren nicht den richtigen Namen hatten. Das habe ich auch schon ein paar Mal kaputt gemacht. Und das andere fällt mir gerade nicht ein. War das was? Habe ich sogar letztens im Stream kaputt gemacht. Nee, Fiat API Response kann ich nicht testen, gescheit. Ja, aber ich habe mir überlegt, tatsächlich, ich sollte da mal ein paar Tests reinmachen. Dass ich nicht jedes Mal alles von Hand ausprobieren muss, ob es noch funktioniert.
And previously. And finally, after you get the test to pass, you'll be protected from reintroducing the same bug. Another way to catch bugs before they become a problem is to use a tool that performs some type of static analysis on your code. In the case of JavaScript, the most common way to do that is to use...
Am besten sind ja Tests, wo dann getestet wird, die Ausgabe muss 5 sein, dann schlägt der Test fehl, keiner weiß genau warum. Die Ausgabe ist jetzt auf einmal 7 und naja, aber es hat nicht so große Auswirkungen. Also schreiben wir einfach in den Test rein, Ausgabe kann 5 oder 7 sein, noch 4 oder 7, alles okay.
TypeScript, which adds an entire type system on top of the language,
MATLAB
which makes it far more difficult to
introduce
stupid bugs, like using the wrong variable name somewhere, or assigning the wrong data type, because the TypeScript compiler won't even let you run your code when you make mistakes like this. The drawback is that TypeScript can be a pretty big investment.
Ist das etwa Rust? Ach nein, es ist TypeScript.
And you may not want to add it to your code base. In
nicht
that case,
blazingly
consider
fast.
Adding ESLint by itself to your project. It also performs static analysis and attempts to
Tja,
improve your code.
Wenn man gescheite Sprachen verwendet, dann gibt's das Problem nicht. Naja, gut. Außer es ist C++. Wobei, hey, das kann man C++ nicht vorwerfen. Also das, was er, das funktioniert in C++ meistens tatsächlich ganz gut. Außer man übertreibt's mit Templates. Ja, bei Python hast du eh komplett verloren. Was sowas mit Types. Wobei selbst Python hat mittlerweile, glaube ich, Type Annotations und so Zeug. Habe ich letztens gerade erst wieder was drüber gelesen.
Code quality and requires very little effort on your part. That gives us 7 different ways to debug code, but I have one more bonus tip for you, which is to turn off your computer and take a break. If I had a dollar for every time I was fighting a bug, then went and took a break, and came back and immediately solved it, I would have a shitload of dollars. I like to go outside, get some exercise, bask in the sun, and enjoy a smooth and flavorful Marlboro cigarette.
Marlboro may surprise you. It's the filter cigarette. with the unfiltered taste.
On second thought, you may want to skip
the damals für einen Stoß erzählt haben in der Werbung.
A horrible, agonizing death. And if you go to hell, the only programming language they have down there is Java. Thanks.
Und die Deutsche Bahn, die ist auch dort schon. Du musst den ganzen Tag mit der Bahn fahren und dabei Java programmieren.
Thanks for watching and I will see you in the next one.
Excellent. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Wobei wir...
Video.
What the f... Nee, das wollte ich jetzt nicht gucken. Was machst du eigentlich, wenn Chrome Manifest V3 kommt? Denn die haben es jetzt ja schon mal wieder ein Jahr verschoben. Was ist an Java so schlimm eigentlich? Nix. C++ ist die deutlich schlimmere Sprache. Java ist absolut okay. Gerade Java VM ist gut. Da kann man auch sowas wie Kotlin dann verwenden, was nochmal, was zumindest von dem, was ich gesehen habe, nochmal annehmbarer ist. Ja, nochmal ein bisschen schöner. Nee. Ganz im Ernst. Ja, es härftet C-Sharp an. Das ist das Microsoft Java wäre. Und ja, das hat auch gerade, weil es so super objektorientiert angefangen hat, mal ja, gewisse Ähnlichkeiten gehabt. Aber mittlerweile muss man sagen, C-Sharp macht Java echt nur noch was vor. Ja. Ich weiß nicht, haben die mittlerweile gescheite Generics überhaupt in Java? Haben sie doch seit Jahren nicht drin. Ihren komischen Optional Return Type, den keiner verwenden will, habe ich jetzt letztens einen Artikel drüber gelesen. Also, die bekleckern sich bei Java wirklich nicht mit Ruhm. Scala ist für alle Leute gut, die gerne Klammern mögen. Any Klammer-Fans? Any Klammers? Klingt bescheuert. Ja, also Scala ist für alle... Aber gut, noch schlimmer ist tatsächlich Erlang, was Klammern angeht. Erlang by example. Ja, zeig mal hier, Erlang. Ah, yes. Excel. Wobei, ganz im Ernst, das sieht sehr stark nach aus wie C-Sharp Pattern Matching. Aber Erlang ist halt klammerig. Ja gut, Lisp ist der Inbegriff von Klammern. Deswegen wird sich mir auch nie erschließen, wie man auf die glorreiche Idee kam oder wie sie damals auf die Idee gekommen sind, Emacs Lisp in Lisp-Dialekt einzubauen. Das ist so eine, das ist wirklich mit das Hässlichste, was ich kenne. Gut, aber Emacs ist eh gestorben seit Visual Studio Code und JavaScript-Erweiterbarkeit. Gut, ich meine, ich gehe davon aus, dass er das hier anders sieht. Wenn nicht beim Installieren der Java Runtime erstmal ein paar Browser-Plugins... weiß ich gar nicht, ob das mittlerweile noch so ist. Also unter Windows war das eh nur so. Keine Ahnung. VimScript. Naja, VimScript ist auch jetzt nicht schön, aber ganz ehrlich, VimScript ist mir rein von Syntax und sowas tatsächlich lieber als Emacs Lisp. Gut, damals konnten sie noch nicht JavaScript einbauen, damals gab es JavaScript noch nicht. NeoVim macht es ja ein bisschen anders, die haben jetzt glaube ich Lua drin. Lua ist aber auch so eine komische Sprache. Sprachen, wo Arrays bei 1 anfangen, sind mir prinzipiell suspekt. Kann man Java zu wasm kompilieren? Du kannst prinzipiell alles zu wasm kompilieren, ob es da was Gescheites für Java gibt, weiß ich nicht. Also, für C-Sharp gibt es ja Blazor, beziehungsweise, irgendwas anderes habe ich. Ich glaube, Uno hatte auch was für C-Sharp zu WebAssembly. Das Problem an Blazor ist nur, dass es nicht C-Sharp zu WebAssembly kopiert, sondern die haben die .NET Runtime. Also die haben Mono damals. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auf .NET Core-Basis ist. Die haben Mono zu WebAssembly kompiliert und laden dann das C-Sharp da rein und lassen es dort ausführen. Dementsprechend ist Blazor alles andere als Blazingly Fast und eigentlich total abartig. Kann man JavaScript zu WebAssembly kompilieren? Ja, das geht. Du kannst sogar mit, es gibt sogar mittlerweile schon Projekte für Server-Side WebAssembly. Lacht nicht, das ist wirklich so. Server-Side WebAssembly, das gibt es. Das ist tatsächlich. Es hört sich zwar erstmal widersprüchlich an, aber Server-Side WebAssembly ist ein Ding mittlerweile. Kennst du einen Weg, über einen ESP eine Webseite aufzurufen, die ein Login benötigt? Klar. der Standard Web-Client kann zumindest Basic Auth, ja. Oder nehmen irgendeinen x-beliebigen HTTP-Client, habe ich HTML-Client gesagt, ich meine HTTP-Client. Der Standard-HTTP-Client kann auf jeden Fall Basic Auth. Ansonsten nimmst du irgendeinen anderen HTTP-Client für Arduino bzw. ESPs. Gibt's massig auf GitHub. Aber der offizielle kann das relativ sicher alles, was du brauchst. Gamba, war das nicht so ein Delphi-Verschnitt? Warum Server-Side JavaScript? Dass die ganzen Frontend-Dudes sich auslassen können überall. Azi, dankeschön für den Sub. So, wir gucken jetzt aber trotzdem noch ein bisschen den Konferenztalk. Wie gesagt, ich habe heute erst, wir können es wahrscheinlich nicht ganz fertig gucken heute, gerade wenn ich zwischendurch wieder am Labern bin. Ich kenne den Talk nicht ganz. Ich habe nur geguckt, als er bis er Mosaik vorgestellt hat. Ich fand das wirklich sehr spannend. Der Typ ist, glaube ich, vom Microsoft Blazor Team, wo wir es gerade davon hatten. Also die Technologie, die ich jetzt persönlich nicht so geil finde. Aber ich fand den Vortrag gerade zur History von Browsern und JavaScript, und der hat auch viele interaktive Demos mit VMs, mit Windows 95 drin und sowas. Windows 3.11 oder so. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Gucken wir uns das einfach mal an. Excel Esports. Wait a minute. Was? Ist das ein Witz oder ist das ernst gemeint? All-Star Battle Excel Esports. Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch irgendein... What the fuck?
With 410 points, although it looks like he has one that's wrong somewhere in there.
Competitive Excel. Ernsthaft.
So... realize that he's there. Okay, so
es gibt ernsthaft competitive Excel.
In level 4 he's doing 5 reels, 1 spin, and this is where you have to do the count F to figure out how many.
Machen die da gerade Peggle oder sowas in Excel?
Each item appeared and you're going to multiply those together. So
Excel Game Dev, da warte ich noch drauf.
If one of these is worth 50 points and you get two of them, it'll be 50 times 50.
APM! APM Anzeige! Kick!
Right, yeah, that's Geil. The raise to a power, right?
Yep, yeah. All right.
Okay, kommen wir mal kurz weiter.
Awesome. Gabriella, do you think you were close there? If you would have got...
Excel on fire! Was zum das ist doch die Firma von Anders oder wie der CS Kommentator heißt, Caster. What the hell? Wie viele Views hat das? 700.000. Competitive Excel, ich fasse es nicht.
Subtract the points in that cell and you know the link.
Competitive Excel.
Yeah.
Excel eSport. Oh, Asiate, easy. Easy win. Wetten, der gewinnt? Easy.
Because it's possible that someone...
Okay, wer hat gewonnen?
Tense,
tatsächlich! Ich wusste es, Alter! Bam! Natürlich muss der Asiate gewinnen. Easy. Easy win. Denkt dran, es gibt immer einen, der es besser kann als ihr. Selbst wenn ihr es gut könnt. Pech gehabt. Rekt. Aber warum hat das, das ist ein halbes Jahr, 700.000 Aufrufe. Geil. Also, Excel Esports, Hut ab. So, wir gucken jetzt mal den Anfang von diesem Konferenztalk, dass wir noch ein bisschen was schauen können. Wie gesagt, ich habe geguckt, so ungefähr bis hier, wo er Mosaik gezeigt hat. Ich fand es echt spannend. Mal gucken, ob das, ja, die restliche Präsentation auch so gut ist. Mal kurz gucken, dass die Lautstärke stimmt.
All right, let's do this then. So I know people will keep walking in. That's totally fine. Well done to those of you who have made it here.
Okay, ich skippe mal kurz das Intro.
On stuff to do with the web. So that's so.
Ist laut genug? Versteht man was? Bisschen lauter? So, Moment.
Blazor or the front-end web stuff. And I've worked with the web, I think, for my whole professional career, which is quite a while. And I really like it. I think it's a great area of technology
to specialize
in. It's clearly very, very important. You know, there's pretty much every developer in the world has to do some stuff with web technology.
Ja, das sage ich ja auch immer. Du kommst, egal, selbst wenn du COBOL Mainframe-Entwickler bist, du kommst nicht um Webtechnologien vorbei.
So it's nice to be in that. But it does keep changing, right? Like, let's be clear, we're constantly inventing new ways of doing stuff over and over again. And probably you would agree that...
Die interessanten Sachen gehen gleich los.
On average, over time, things get more complex rather than less complex. And I sometimes wonder, well, why is that? How did we get to this? Who decided to make up all these things? And why did they do it? And, like, could they have done it differently? Was it all a big mistake? So that's kind of what this talk is designed to look into. We're going to go back through some of the major events through web's history and see what happened and who the characters were, what they decided to do, and what they were offering. Now, obviously, this is just one person's subjective telling of the story. It's not an absolute truth.
Okay, ich wusste nicht, dass das Intro so lang geht, aber...
It's a mixture of some research and some first-hand experiences from certain parts of it that I was there for, but I can't cover everything, and inevitably I will miss out whichever is your personal favorite thing. So just let's just.
Also, mein personal favorite thing is selbstverständlich Internet Explorer. Ich denke, da sind wir uns einig.
The goal will be that at the end of this, when you go back into your web development jobs, you will be able to see so many things that are there and think, oh yeah, I see that came from that technology, and oh, that reminds me of how this person was trying to solve a problem in a certain way. And maybe that'll put into perspective a little bit of where the web is and where it even might go in the future. We'll talk a little bit about that right at the end. So if we're going to talk about where the web came from, we should obviously start right at the beginning. And the obvious place to do that
jetzt fängt's an, interessant zu werden.
Is with someone that I'm sure you've heard of, Tim Berners-Lee, who was working
lebt er eigentlich
CERN,
noch?
In Switzerland.
Lebt er noch? Ich bilde mir ein, ich habe letztens gelesen, dass er letztens gab es doch News, dass er gestorben ist, oder?
And at the end of the 80s.
Lebt er noch? Okay, ich habe nichts gesagt, der lebt noch. Der lebt noch.
Early 90s.
And you know, dann hatte er Geburtstag oder so.
But do you know why? Do you know what he was trying to achieve at the time? Well, apparently.
Also jetzt erklärt er, warum er das Internet erfunden hat. Nein, nicht das Internet, stimmt nicht, nicht das Internet. Nicht das Internet. Warum HTML und HTTP und sowas erfunden wurden.
CERN was quite a complicated place to work. You know, they had a lot of big projects going, they were building particle accelerators and such like. And Berners-Lee kept track of all his work in a piece of software that he wrote called Enquire. And it was kind of like a notes management thing that he made. And he had a kind of primitive hypertext thing going on because he was able to link from one note to another note. And he really liked this system and he thought everybody should use it. He really wanted everyone in CERN to standardize on this. And in fact, he even wanted to go further and network everyone's notebooks together. So you can see where this is going, right? So he wrote this proposal.
Musst du dich mal auf die Luft überlegen. Für 1989 war das ziemlich revolutionär von der Idee. Ich meine, guck mal, wer hat damals Netzwerk gemacht?
And he submitted it. Information management, a proposal. And there's loads
of stuff. Ja, hat kein Mensch gecheckt damals.
In that you would not recognize today, because it's all specific to know to.
Und wisst ihr, was auch geil ist? Ich glaube, das sagt er auch gleich. Eines der Hauptanwendungszwecke, womit sich das damals durchgesetzt hat, ist, weil er das Telefonbuch als Webseite angeboten hat. Da das Telefonbuch automatisiert erstellt als Webseite. Und das war wohl im CERN der Renner.
CERN, it's quite hard to make sense of. But there's some parts in there that you would recognize. For example, this picture here. A picture in which he depicts the idea of a client browser, which runs on many platforms.
Also wo es jetzt interessant wird gleich, ist, wenn er den, hier geht's los. Wenn er den ersten, der zeigt den allerersten Browser, zeigt er. Und den allerersten Webserver, den Originalcode.
You would probably also recognize this. This is the idea of a server which takes existing database content and makes it look like hypertext. In other words, he was inventing server-side rendering there, right in his very first document. And the reason why
Gut, server-side rendering war lange Zeit das einzige Rendering, was es gab.
Was he knew that there was a good chance that if he submits this proposal, everyone will go, oh, that's a good proposal, and then just completely ignore it. Like, how many of you have done that in your work? Like, yeah, that, it's a common thing. He knew that would happen. So his hack to make people use this was to take some information that they actually needed, specifically the CERN phone book.
Das fand ich so geil. Beste Anwendung. Erstmal eine Webseite mit dem Telefonbuch machen und dann wurde es der Renner.
Automatically generate the hypertext for that from a database. Now, he didn't just write these documents.
Da muss ich merken, die erste Anwendung für einen Browser bzw. HTML war ein automatisch aus der Datenbank generiertes CERN-Telefonbuch.
Also prototyped.
Und dann sagt mal heute einer noch was, wenn Behörden Fax verwenden. Ja. Gut, nur mit dem Unterschied, es war 1989.
A web server and a web browser. And we've got the source code for
those
two things.
Das fand ich jetzt echt spannend.
So
den allerersten Webserver.
And it's this file called tcpserver.c.
1990.
What is it? It's 700 something lines of C.
738 in Java wäre das gerade mal Hello World. Und in C++ würde es wahrscheinlich gar nicht starten.
And the code quality is, well, it's clearly a prototype. And I think we've all done some pretty bad things in our prototypes, but the great thing about this is that it actually worked. And in fact, we can still compile and run it today. I had to make about 3 very small tweaks to the code to deal with some compiler errors, and then it built in a modern GCC. So to do that, let's run GCC to compile that web server there. And we've just built a 22 kilobyte binary.
22 kilobyte, der erste Webserver der Welt.
Daemon, and that is the original web server. So let's run it. Okay, and that's running now. And you can see that it's listening on port 2784.
Nicht 80.
Weird, right? Why is it that? Why isn't it port 80? Well, we'll come to that in a second. Now, I can't connect a modern web browser to this because this only speaks a very ancient dialect of HTTPD, which has been lost in time. And now the only way we can really talk to it is to connect to it from Telnet. So I'm going to do that. So let's go Telnet and connect to that.
Kannst du übrigens heute noch machen, ne? Geht heute noch. Weiß nicht, wer das kennt. Aber ich zeige euch das mal. Ich muss es euch unter Linux zeigen, weil unter Windows ist Telnet nicht dabei. Unter Windows ist Telnet ein extra Feature, was man hinzufügen muss. Telnet google.de Port 80 get slash und siehe da Google. Also Redirect. Bad Request, aber ich habe einen HTTP-Request gemacht. Das funktioniert heute immer noch.
That. Now, if you know anything about HTTP, you would think that probably the way to get it to do something would be to do something like this, to get the home page. That's how a modern browser would do something. But if we try that, it just goes unrecognized command get. And that's a bit strange, because if you read the source code, you see that it does have stuff to do with get requests. But if you reverse engineer it a little bit more, what you'll find is that if you say get and then the name of a file that's actually in that directory, then it will serve that file to you.
Es geht heute
so
noch.
The very first web server was a static files web server, which is the sort of thing we still do today. So that makes sense. Now, it's not just that. It's also got a bunch of other things that we wouldn't recognize now. Like, it's got this find feature that's built in
to
gibt's. The web server.
Das gibt's heute in der Form nicht mehr. Es gibt heute WebDAV und sowas. Aber find ist nicht mal Standard HTTP.
And it also is a place where Tim establishes a beautiful tradition for web servers, which continues to this day, which is having terrible security vulnerabilities. And we can see one.
Ja gut, Tradition muss aufrechterhalten werden.
Quite easily, right here, the one that really stands out most, I think, is on line 286 here.
This system. Das ist natürlich wirklich Hardcore-Variante. System exec, irgendwas, was reinkommt.
Call here. That's going to execute some code by like calling out to the shell to run a native program. And what is the system command? Well, it's whatever we get when we concatenate a bunch of user input together. So that you can just run arbitrary stuff on the server.
Also Leute, jetzt macht euch mal keine Gedanken, wenn ihr sowas programmiert. Einer der schlauesten Leute der letzten, was weiß ich, 50 Jahre, was Informatik-Sachen angeht, hat sowas auch programmiert. Easy. Keine Sorge.
Very friendly. and community-minded. You also might wonder about this weird port number that they were using. Well, that port number changed a little bit later. If we look at the version 3 of this technology, you'll see this is where they switched from the old port to the new port. Wow. This old port number, apparently those are the last 4 digits of Berners-Lee's parents' phone number, supposedly.
Das finde ich halt zu geil, was man da erfährt, ja. Der erste HTTP-Port war 2784, weil es die Telefonnummer von ihm daheim war.
But then, in 1992, they were allocated port 80. And that's when they said that they felt that they'd really made it, when they got this nice round port number. So that's the original web server, but there's also an original web browser.
Übrigens, wisst ihr, wenn ihr danach sucht, ne? Wie war da, Moment, wie war da Port? Wenn man nach 784 Port sucht, dann findet man heute noch unter anderem die Beschreibung World Wide Web Development. Ja. Also das ist heute noch in den quasi in den ja in die Annalen der Internetgeschichte eingegangen. www.dev Ports 2784.
And that's when they said that they felt that they'd really made it when they got this nice round port number. So that's the original web server, but there's also an original web browser. We can have a look at that as well. And that's actually quite a much more sophisticated piece of code. And I'm going to show you that inside NextStep. Now, how many of you have ever used NextStep? Zero. Okay, so...
Chat, wer von euch hat NextStep verwendet? Ich noch nie. Ich weiß, dass das irgendwas mit Mac oder so zu tun hat.
This was an operating system created by a company called Next, which was run by Steve Jobs after he was forced out of Apple, before he went back to Apple. And you can recognize a lot of stuff in this in modern macOS. For example, it has the spinning beach ball whenever it's busy. It also has this kind of 3-column file browser, which you might recognize today. And inside this here, I've got the source code for worldwideweb.app, which Berners-Lee wrote.
What do you mean?
And that can still be...
.app. So wie heute noch unter macOS.
And run. So let's have a go at running that browser. I've got it installed here, if I double click on this. And what you'll see is it's quite different from anything that you would recognize as a modern browser today.
Ja.
So one thing is,
Leute, so sah der allererste Browser aus.
Every page you open comes up in a separate window, which is just kind of like floating around independently. And then the controls are all in this other floating window. And we've got this back and next and previous and stuff. And you probably think you know what that means, but I'm afraid you're wrong, because next and previous do not mean what they mean in a modern web browser. It's something to do with like going through a list of links incrementally. It's kind of hard to make sense of. We've got other stuff in here. For example, we've got this about screen that Berners-Lee put in. Let's see what that says. It says it's an exercise in global of information availability. So I'd say it's pretty successful as an exercise, as things go.
Könnte man so sagen,
we've
ja.
We've also got, what else have we got in there? We've got some weird stuff that you wouldn't expect. Check spelling. So you can do spell checking of the page that you're visiting. Now, you might think, why on earth would you want to do that? Well, there's a good reason, okay? Because this is not just a web browser. Any page you go to, you can just start changing it, right? You can just edit
anything. Das geht heute nicht.
You see? And it's even got this surprisingly sophisticated style editor where I can go and choose different styles.
Immer noch besser als Safari, ja.
Kind of hard to see. We've got all this like configuration stuff that shows up. And we've even got various diagnostics where we can do showing the HTML sources and seeing other things about what's going on. So we've kind of got early browser dev tools in there right at the very beginning. Now, in terms of the ability to edit sites, well, it makes sense, right? Because Berners-Lee's idea was that this was a big, globally shared, networked notebook, which people should be able to edit. So, you know, kind of like early echoes of Wikipedia in there. But, of course, it was always designed to be distributed, not just a single server. So that's the original web browser. It did have a bit of a critical flaw as a plan, though. So let's just get out of there. And we'll
ja, das UI ist gewöhnungsbedürftig.
Was that Berners-Lee has made this lovely web browser prototype, which runs on Next, but no one apart from Tim has a Next computer in CERN. So this project is at serious risk of just dying like in its first week. But thankfully, it was rescued. Now, there was an intern at CERN at that time called Nicola Pella, and she could see what Berners-Lee was doing and what the...
Ist er sich sicher, dass das she ist? Weil es gab auch genug Männer, die Nicola hießen. Aber wahrscheinlich hat er nachgeguckt. Außerdem ist das heutzutage eh kein Thema mehr. Ich sag nix.
Ich sag nix dazu. And thankfully, she invented a way of rendering the hypertext as plain text that would be possible to use on the computers that other people had actually got. So I think we can be very glad for that, because we would not be here talking about the web if that hadn't happened. But that's just text mode, and that's not really what people wanted. People want
Document Design Mode on in der Konsole, du kannst... Ja, aber da war es standardmäßig so. Okay, da hat er recht. Sieht ein bisschen aus wie Links, oder?
And the first one that is perhaps recognizable to modern eyes is this one, Viola. You can see it's got the address bar at the top, it's got back and forward, and more or less...
Man muss sagen, Leute, man darf das nicht vergessen, das war erst 1992. Das ist jetzt zwar schon eine ganze Weile her, aber das ist jetzt nicht irgendwie ultra lange her. Also das ist jetzt nicht Krieg lange her oder so. Das ist, so alt ist der ganze Kram noch gar nicht. Und das war ja noch wirklich komplett in den Anfängen. Das hat bestimmt noch 10 Jahre gedauert, bis das langsam aber sicher irgendwie mal, ja, wirklich, wirklich großartig verbreitet wurde, so dass nennenswert Leute daheim hatten und sowas. Ja, 2002 kommt hin, ja. Also ich hatte meinen ersten Internetanschluss 1997 so in dem Dreh rum und damals dann auch Netscape Navigator und solche Geschichten noch am Start waren und diese hässliche AOL und die Online-Einwahlsoftware und das hast du richtig gehört, da gab es noch nicht viel im Internet. Damals wurden Bücher verkauft mit Linklisten drinne. Ich auch denke, the fuck?
And it looks nice, but it's also really innovative in other ways.
Ich bin älter, ja. Ich bin 84 geboren.
Style sheets.
Boah.
Now it's not CSS.
CSS in die Ursprünge. Es sieht noch nicht aus wie CSS, aber es ist CSS.
Obviously that hadn't been invented yet, but it was a thing like that that he came up with and put in there, and you can kind of see how that would work from the syntax.
Hate CSS.
Even more impressively than that, it had built-in scripting. Again, not JavaScript, that hadn't been invented, but the whole browser was built in this kind of script.
Der JavaScript-Vorgänger.
Scripting language, and he allowed you to embed the same scripting language in your pages to dynamically change the content. So that really set some direction for what a web page could do. Now, people didn't really use this at scale either, because this was a Unix-only thing. The first browser that was cross-platform enough and friendly enough for lots of people to use
Bis hierhin habe ich jetzt geguckt.
Is this thing NCSA Mosaic. And I'm just going to show you that before we get on to talking
about Mosaic. Ey, wenn ihr Mosaic seht, euch fällt sofort auf, an was das erinnert.
Worked for the web. So Wartet I'm going to show you that inside Windows 3.1. So let's bring that up now. Now, might be a bit before the time of most of you. I don't know why that's just gone black.
Ooh. What?
What's going on here? My screen has just gone black mysteriously.
Windows.
Don't know why. Yeah, that's because I'm doing a live demo, obviously. That's the primary reason. Okay, well, here it is. Nope, it does not like that.
Es war doch klar, dass das mit Windows jetzt nicht tut, oder? Ich zeige euch mal ein Bild von Mosaic. Mosaic Browser. Und wenn ihr euch das Bild von Mosaic anguckt, dann werdet ihr feststellen, an was erinnert euch das? Oder besser gesagt das. Es hat durchaus Ähnlichkeiten mit Netscape Navigator, oder? Findet ihr nicht auch? Beziehungsweise so wie Browser am Anfang ausgeschaut und wie Browser heute immer noch ein bisschen ausschauen. Du hast eine Adressleiste gehabt, du hast einen Vorwärts- und Rückwärtsknopf gehabt. Du hast eine Toolbar gehabt. Also man erkennt tatsächlich schon den, guck mal, du hast so eine Progress, man erkennt in irgendeiner Art und Weise schon einen Webbrowser da drinne.
As soon as I can get back. Yeah, let's just kill that. So Mosaic was an early browser that looks familiar to modern people. And let's get back to, there we go. The main innovation that happened with Mosaic was that it looked a lot like what you would see today. So it had all the kind of HTML rendering that you would expect, like things are in paragraphs. They've
optimiert für Microsoft Internet Explorer in 640x480.
They've got lists, they've got links, you can hover a link and your cursor goes blue, all of that kind of traditional stuff. But the main thing that was the really big, surprising innovation was inline images. Now, up until that point, browsers did not render images inside pages. You had to open them in a separate window. So you might be thinking, well, how did this new standard come to be? What did the standardization process look like at that time?
Was wir uns anschauen, wir schauen uns Browser und JavaScript History an. Das ist ein NDC Talk von vor einer Woche ungefähr.
Was there a standardization?
Ich habe die ersten Viertelstunde geguckt, also nee, bis dahin, die ersten 13 Minuten, fand das echt spannend. Und ich dachte mir, wir gucken uns das einfach mal im Stream an.
Process. So, let's get a little snapshot of what that was like for the people at the time.
So, Image Tag. No Leute, war Wahnsinnsinnovation damals. Ich meine, du konntest Images einfach anzeigen jetzt, inline in der Seite.
At this time, there was just a mailing list. And one day, the person who was building this...
www.talk-mailing-list, Moment. Gibt's die immer noch? Okay, die gibt es prinzipiell noch, aber niemand schreibt mehr da drin. Spam! Spam ist in der www.talk-mailing-list. Alles klar, top.
Browser, Mark Andreessen, who we're going to hear more about in a minute, he sent a message to this mailing list saying, hey, I'd like to present a new HTML tag called ing, and I want it to have an attribute called circ. Okay, and then he gives an example of that at the bottom. And a reply comes back almost straight away saying, oh yeah, I've already invented that exact thing, except my invention is totally different. And why don't you call it image, and why isn't the attribute source? Oh, well, that's a very reasonable question. I think we can all
weil Abkürzung und Bytes sparen.
However, nobody addressed that point whatsoever. It was totally ignored because Berners-Lee then came in and he said, no, hang on a minute. It should not be called ing or even image. It should be an A tag and it should be rel equals embed comma present.
Alles klar.
Clearly that's much more intuitive and developers...
Obviously.
Are going to like that a lot better. So then they had a little bit of a heated debate for a few days where they were pitching their counter proposals. And Berners-Lee was really sticking to the idea that no, it really, really would be more appropriate for it to be an A tag. But then he makes a bit of a tactical error because he says, oh, we can't change HTML now anyway because it's being standardized. We just have to leave it as it is. Now, unfortunately, having made that blunder, that gave the opportunity for Andreessen to come back and say, well, Tim, I absolutely agree with you in all cases, which is why I'm going to completely ignore you and do what I said originally. Even if your standards say otherwise, browsers have just got to innovate. So he went ahead and did that, and he came back a couple of weeks later to confirm, yeah, we're definitely going with ing and circ, like I said in the first place. I wasn't really asking your permission. This is just what I'm going to do. So I don't know if Berners-Lee felt at all burned by this exchange, but it just so happens that the following year he set up the W3C.
Die gibt's heute auch noch. Die machen heute immer noch die ganzen Webstandards. Und da sitzen wenigstens Leute drin, die nicht nur Bullshit machen wie im C++-Gremium, da sitzen tatsächlich Leute drin, die anscheinend wissen, was sie machen.
Body whose role is to have a sort of moral authority
about what
browser makers should do and give them a nice shiny.
Ich meine, die Webseite von denen sieht tatsächlich aus wie von 1995. Naja. Also, mein, schön ist die Webseite nett, aber es geht klar. Die war schon mal schlimmer. Was zum Teufel? Was geht denn jetzt im Chat ab, Alter? Monka S? Was zum... Ist das ein Werbebot? Heck, wait, Alter. Ich meine, ich frage mich jetzt allen Ernstes, gibt es wirklich jemand, der Geld dafür ausgibt, um seinen eigenen Stream in anderen Streams per Bot zu spammen? Ich meine, hä? Wo ist der Sinn davon? Naja, gut. Was auch immer. Hatte ich auch noch nicht. Ist Premiere. Habe ich so noch nicht gesehen. Der Bot ist schlau und kann followen. Das bringt dem Bot nicht viel, weil er 20 Minuten gefollowt haben muss. Glaube, dass es funktioniert. Aber ich bin froh, dass wir Mods haben, die wissen, was sie machen. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, wir gucken jetzt einfach weiter. Leute, wir müssen einmal im Chat, bitte alle mal, wenn wir gerade dabei sind. Moment. Eine Runde Mod-Check, please. Wir hatten mal Pet the Mods, hatten wir mal. Das Emote gibt's aber anscheinend nicht mehr. Eine Runde Mod-Check. Weil wir so High-IQ Moderators haben. Bots loben, genau. Exzellent. Okay, wir gucken jetzt nochmal 10 Minuten weiter. Also wir sind stehen geblieben, als sie dieses Web-Standardisierungsgremium aufgemacht haben.
That they can put on their product if they are compliant. And at this time, the web was growing rapidly. There were probably hundreds, if not thousands, of web pages by now. And it was growing so fast, it was literally going up by a factor of 10 every year. It did that every year between about 90...
Mein Chat im Stream ist verbuggt, der kommt nicht hinterher. Der kommt nicht hinterher, der Chat. Kann man das reloaden? Kann man den Chat irgendwie reloaden? Ich bin ja zu PPGA, das ordentlich zu bedienen. Chat Overflow, ja. Kann man das irgendwo? So, vielleicht hier irgendwie eine andere Höhe reinschreiben oder so? Dass der reloadet. Shutdown source when not visible, okay. Ah. Chat resettet, Leute. Massive. Chat resettet. Bot outsmarted. Was ist denn hier los? Ein komischer Spambot war am Start. Jetzt geht's wieder. So, wir gucken jetzt noch 10 Minuten von dem Talk. Morgen gucken wir die restliche Hälfte. Gucken, was jetzt noch kommt. Weil jetzt müsste eigentlich noch ein paar interessante Sachen kommen. Jetzt müsste irgendwie noch Netscape kommen und sowas.
So fast, it was literally going up by a factor of 10 every year. It did that every year between about 92 and 97.
Und ich war dabei, 97. Telekom DSL-Anschluss. 768 Kilobit.
All order of magnitude growth. It was incredibly fast.
Kannst du das Follow-GIF ausmachen? Normalerweise followen gar nicht so viele, aber du hast recht. Jetzt aktuell wäre das schon nicht verkehrt. Wo habe ich denn das überhaupt Follow? Yep.
One of the high points of this comes in 94, 95, when two big corporations show up. Well, Netscape was not a big corporation originally, they were a startup. So Andreessen, who had worked on Mosaic, he left and he went to work for a startup, and they weren't going to make a web browser. They actually wanted to make an online gaming network for the Nintendo 64.
Ein online gaming Netzwerk für Nintendo 64. Gut, das hat ja Nintendo wahrscheinlich im Keim erstickt, so wie ich Nintendo kenne. Ich meine, Nintendo in online, in einem Satz, das ergibt ja heute noch keinen Sinn. Aber 1995 erst recht nicht.
But Nintendo were just taking too long to release that.
Ja, wer hätte das gedacht?
Console. And so they said, well, what should we do instead? Oh, I don't know. Should we just make another browser, maybe? So they did that, and that's how Netscape Navigator was born.
Das ist ja okay. Das wusste ich auch noch nicht. Okay, Moment. Netscape und dementsprechend Mozilla und Firefox gibt es also nur, weil die ursprünglichen Entwickler nichts Besseres zu tun hatten, als einen Browser zu entwickeln, weil Nintendo es damals mit Online schon verkackt hat. Habe ich das richtig verstanden, ja?
They went on to IPO the next year for an incredible amount of money, which started the whole dot-com boom. And then another company you might have heard of decided to get into the game, Microsoft. So Microsoft licensed the NCSA Mosaic code. They took that code, they wrapped it.
Oh, das wusste ich auch nicht, dass IE quasi
nice Windowsy stuff,
and they dass IE quasi ein Fork war in der ersten Version.
That as Internet Explorer 1.
Weißt du schon, warum es PlayStation überhaupt nicht... Ja gut, die Story kennt ja mittlerweile jeder, dass die PlayStation mal ein Super Nintendo CD-Laufwerk sein sollte.
This started the first browser wars between Netscape and Internet Explorer, which, as you might know, Internet Explorer went on to win very conclusively.
Ich mochte damals, 1997, ich mochte Netscape, wirklich. Ich hab richtig gerne Netscape verwendet. Netscape Navigator 6 oder sowas war das dann... Mit diesen komischen 3D-Buttons und sowas. Nicht 67, Alter, 6. Diesen 3D-Optik-Buttons und sowas hier. Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. 4? Das meine ich. Hier. Mit diesen 3D-Style-Buttons und so. Ja, genau. 98 rum, ja. Das hab ich richtig gerne verwendet damals. War mir deutlich lieber als Internet Explorer. Später, paar Jahre später konntest du nur Internet Explorer verwenden und dann halt eigentlich Firefox. Ich habe glücklicherweise Internet Explorer nie wirklich lange verwendet. Ich habe relativ, habe ich Netscape verwendet. Irgendwann war es halt so, dass einige Sachen nur gescheit mit Internet Explorer funktioniert haben und Internet Explorer, sagen wir mal, gut genug war, dass man keinen extra Browser mehr gebraucht hat. Aber Internet Explorer war halt Abfuck, schon damals. Und als Firefox rausgekommen ist, da hieß er nicht Firefox, da hieß er noch Firebird Browser, falls sich da irgendjemand dran erinnern kann. Das haben die umbenannt, wahrscheinlich weil es Probleme mit dem Datenbankhersteller gab oder so, ich weiß es nicht. Aber ich habe Firefox schon verwendet, da hieß er noch Firebird Browser. Und ja, Pidgin habe ich auch viel verwendet. Wo sind wir stehen geblieben? Ja.
Getting up to 96% market share.
Die meisten waren nicht mehr auf der Welt, ja. Ja, das stimmt wohl.
Legal troubles for the company, but it was, you know, a resounding win for the browser. Anyway, that's enough about browsers. Let's talk a little bit about how web programming actually worked, and we'll look at
Thunderbird hieß früher anders. Das stimmt. Ich weiß aber nicht mehr wie. Thunderbird hieß definitiv anders. Weiß ich nicht.
That people would use around that time. So, up until now, people who wanted to
create
web pages...
Oh nein, Leute, jetzt ist vorbei. PHP betritt die Bühne. Jetzt ist alle Hoffnung vergebens hier. Die Personal Homepage Tools 1.0 sind am Start.
Either just write HTML by hand, or they would, if they wanted to do it dynamically.
Man darf aber nicht vergessen, es war eine Wahnsinnsinnovation damals. Ich meine, heute ist PHP auch noch eines der verbreitetsten Backend-Technologien überhaupt. Und PHP hat immer noch den Vorteil, es läuft überall. Versuch mal irgendwie eine .NET-Anwendung beim nur nach 15 Hoster laufen zu lassen. Ist nix. PHP. Jeder billigst China-Chinesen-Hoster kann PHP.
Something like Perl scripts or other executables, which would, they would connect to their browser, to their server, through something called CGI.
Boah.
But someone called Rasmus Lerdorf came along with the idea of, wouldn't it be nice if there was a dedicated scripting system that was designed for creating web pages? And so in 95, he released the Personal Homepage Tools 1.0.
Da ist einfach mal nacktes SQL drinne.
Oh. And this is the original syntax, okay? So this is an early sample. You can see it was done with HTML comments for generating HTML. It had some cool, powerful features. Like, can you see it does SQL queries there on line 6 or 7 or something like that? And of course it has a SQL injection vulnerability. They always...
Was sonst? Was sonst?
Do, it just wouldn't be fun if they didn't. That was how it was meant to be in 95.
Was sonst?
And I don't think, to be honest, that Rasmus was entirely confident in his, what he was doing. Like, when he was asked about it later, he was just like, what is this thing? But we need to give credit to the fact that this was most successful web technologies there's ever been. You know, much of the early web was built with this, and famously
heute, immer noch, immer noch.
PHP, and they still use it at scale. So, you know, very successful actually. But now let's think a little bit about front-end development. 96 was the year that we could say that front-end was born, because it's where JavaScript appeared, it's when CSS, and also two of the big consumer-facing web page creation tools. Now, there had been many HTML.
Also 1996 ist quasi das Web erste Mal zu dem geworden, was wir es heute kennen. JavaScript, CSS und Frontpage und okay, die zwei Sachen, weil wir es heute kennen, die anderen zwei Sachen glücklicherweise Geschichte mittlerweile.
Created over the last couple of years. Things like Hot Metal and stuff like that. But Microsoft licensed this product called FrontPage. They rebranded it and they shipped it as a Microsoft thing. And this kind of took over the market because it was so powerful. It was like ridiculously, excessively powerful. So let's have a quick look about how that looked at the time, shall we? So I'm going to go and go into, what are we in here? Windows 95. So imagine it's 1996 or so. And you want to create yourself a new corporate website because you've heard that .coms are all the rage. So you would have installed FrontPage, and then you.
Ich habe damals sogar schon, also 96 nicht, aber 97, 98. Ich habe damals eine Webseite gemacht für richtig cringe Leute. Zum Glück gibt's sie heute nicht mehr. Richtig cringe. Ich habe für meinen Diablo 1 Character eine Role. So eine Art Roleplaying-Webseite gemacht. Oh Gott, das ist so peinlich, Alter. Wenn ich mich, das ist richtig fremdschämen. Ich fremdschäme mich für mich selbst, Alter. Da habe ich dann Hintergrundstory und Zeug und, oh, Alter. Richtig schlecht. Oh Mann. Egal, weiter. Es gibt eh paar richtige Cringe-Sachen von mir. Newsgroup-Post zu Mario 64 und sowas, wo ich die Leute ausgelacht habe, dass sie was nicht hinkriegen. So richtig. Also ich würde mich selbst nicht mögen als Kind. Wisst ihr, ich weiß nicht, vielleicht geht's ja noch jemand so. Also wenn ich als, so wie ich als Kind war, wenn ich mich heute mit mir auseinandersetzen müsste, würde ich mir mega auf den Sack gehen. Da bin ich mir sicher. Eine Clan-Page. Haben wir damals auch. Wir haben damals für CS, was war denn das? CS052 oder sowas. Das muss aber schon nach Half-Life Release gewesen sein. Haben wir auch eine Clan-Homepage gemacht mit, habe ich gemacht mit einem aus der Schule. CS-Clan-Homepage.
Oh. And you start that up.
Frontpage.
And let's see,
Leute,
what
it
takes to create ourselves a website.
Monarch S, Frontpage 97.
We're going to create a page from a wizard. All right, and what we're gonna do, well, I'm gonna create a corporate presence because you know my goal is to get rich from .com stuff. And I'm gonna call it, I don't know, Ultra Corp. Sounds like a good name. And then it's gonna ask me a few questions about the site that I want to create. Oh, apparently I've already done that. So let's call it Ultra Corp 2. Because, you know, that's probably even better still. All right, so it's going to ask me
hier.
Some questions.
Leute, now, Leute. Connect using SSL, das gab es damals auch schon.
I want to create. So it's going to start with, let's see. What pages do you want to have in there? What do you want to have on your pages? And then it just goes on.
Kein Magier, ein Zauberer.
On and on, asking so many questions about your website. And then finally, it's going to go and actually create it. For us. All right, so when
schon
that
spät,
on,
ja, wir gucken trotzdem, die Frontpage-Geschichte gucken wir noch fertig.
Is that Microsoft knew that people didn't really know how to create a website at this time. So one of the things that Frontpage does
Alter,
is
wie das ausschaut.
It's got this whole to-do list system where it tells you all the different tasks that you have to do. It's got this nice like graphical overview of your site with all the links in it. And then you can double click on a page to open up the actual editor.
Wie das ausschaut.
When I do that, that pops up.
Na gut, Mail 2 geht heute auch noch.
We can start, actually working
schönes,
on our site.
Now, schönes Windows 97 Design. Soll ich euch mal was zeigen, was auch noch aus dieser Zeit in Windows, sogar in Windows 11, glaube ich, noch drin ist? Guck mal. Der Icon-Dialog. Und davon dann sowas hier zum Beispiel, ja. Sowas hier. Guckt euch das Icon an. Das ist straight aus Windows 3.11 oder so.
The graphic design, it's kind of astonishing, really, that this is the corporate website template.
Oh, findet ihr nicht auch, dass das super corporate-mäßig aussieht? Lila Hintergrund, lila Schrift? Das hätte meinem damaligen Lehrer in der Schule gefallen. Leila, Leila, Leila. Heute verstehen die meisten da unter einen Schlager, aber der war da seinerzeit schon voraus.
I do not know what the designers were thinking, but of course we can go in and we can start editing stuff, you know. Let's just say my site, I don't know. But as well as just creating the HTML, it also had some disturbingly powerful features. For example, we can go to insert
disturbingly script. Powerful features. Das ist auch so eine Redewendung, die benutzt er wahrscheinlich öfters, weil vielleicht ein bisschen
and if we choose to add some
verstörend mächtige features. Ja, alles klar.
VB-Script, we can also make it run on the server, which is a very worrying
VB-Script.
Thing indeed.
Monka S, so jetzt ist vorbei.
People could use VB-Script, which is the same thing that would
na, Gott sei Dank ist es JavaScript geworden und nicht VB-Script. Ich meine, JavaScript war auch lange Jahre übelster Abfuck, aber VB-Script wäre ja, also ich weiß nicht, was ich schlimmer finden würde. Also das ist noch schlimmer als JavaScript.
And they ran into some trouble with that sort of thing. We'll talk about a little bit how that was resolved shortly. So let's just get back out of here. Nope, I do not wish to save that. That can all shut down. All right, a bit of nostalgia there. Right, so JavaScript and CSS, they were also coming out at this same time. Maybe you've heard the story about JavaScript, about how it was created in 10 days. Well, it's true, yeah. Apparently. So Brendan Eich was hired yeah. to work yeah. at Netscape. And when he started, they said to him, hey, Brendan, in 10 days, we're going to have an all-hands meeting. Do you think it might be possible for you to whip up some kind of demo of, like, a scripting language that could go inside the Netscape browser? It doesn't have to be any good. Like, no one's going to use it or anything. And so he did it. You know, he worked hard. He spent 10 days, and he created this scripting thing that would go inside the page. And some of the design...
Jetzt wundert sich keiner mehr, warum JavaScript jahrelang so kacke war, oder?
Design guidance that he was given by Andreessen at the start has really shaped the course of JavaScript all the way up to almost the present day. For example, Andreessen said, this can't be a compiled language because I want people to be able to just type the code straight into their HTML pages. And that, you know, is a design decision that's gone with us all the way up until WebAssembly was eventually created.
Mm.
And then there's CSS. So you know that CSS was not really a new concept. Viola had a concept of style sheets, and many people had proposed different sort of style sheet designs over the years. This was a real community effort. There was a bit of a design competition going on, and it was won by a proposal by Håkon William Lee. And it doesn't really
also
look
vom Vornamen
like...
würde ich sagen, das ist ein Norweger, aber der Rest keine Ahnung.
Modern CSS, it doesn't have curly braces, it does have some features
ja,
that we don't
aber
have today.
Es hat schon, then, dass es Family heißt, dass es hat schon gewisse Ähnlichkeiten zu heutigem CSS.
Håkon continued working with a group of, like a community group, and they eventually shaped that into what we have as CSS today. Although browsers were very slow to adopt it in any
font
kind
size,
of
point,
manner.
Point, units, pixel, millimeter, das gibt's heute alles.
All right then. So, what about accessibility? That has to come in somewhere along the line. It's obviously very important to us as web developers Excel. Today, something we have to know and think about.
Jetzt mal seriously. 99% der Web-Developer scheißen komplett auf Accessibility.
But it's kind of surprising how early it was that accessibility became a thing for the web, and it's a good job that it did. So here in Australia, you've got the Disability Discrimination Act of 92. And it does not talk about the web, because obviously the web was too new for it to talk about that. But it doesn't exclude the web either. And this act says, by default, everything has to have reasonable adaptations.
Die Frameworks können das überhaupt nicht machen. Woher soll das Framework wissen, was ein guter Alttext für dieses Image ist? Das macht keiner so richtig heutzutage. Wie gesagt, es ist ein Unterschied zwischen, man sollte es machen, aber es würde zum guten Ton gehören und man macht es. Ja.
And so that automatically applied to the web at the very moment it was first invented. And other countries had similar rules.
Zählt man mit DIC auch unter den Disability Act?
Berners-Lee knew that they were going to have to do something about this. He sent out a message to a newsletter in 96 saying, hey, what are the best practices? What are people doing? How are we going to make this work well? And then the following year, this led to having a big meeting at the US White House with a US senator, and they founded the Web Accessibility Initiative. And that gave some confidence to the US government to update their Section 508 rules the following year to clarify that electronic services would be protected by that legislation. So it was really obviously a legal requirement at that point. And to help web developers actually do this.
Es ist ein legal requirement, aber ab da haben alle Seiten angefangen, Java zu, Flash zu verwenden, was überhaupt nicht accessible war, accessibility hatte. Also ab da, wo es legal requirement ist, benutzen alle Flash und es funktioniert damit nicht. Firefed.
To produce something that actually worked, the web content accessibility guidelines were formed by this group the following year. That was updated again a little while later. And then the version 2 of that actually became part of EU law officially. So the EU law basically just says you need to follow these guidelines version 2. It was updated again a little bit later. Now, I think that as web developers, the main thing to observe is that we should be grateful that these guidelines existed so early
also,
and the fact that they were
written
by people.
Dass sie daran gedacht haben 1998, muss man wirklich mal sagen, Hut ab.
Who understood the web. Because if they were not, then today you would have to know about the accessibility rules of like 100 different countries and try and comply with all this stuff. But thankfully, because these
Oder
guidelines existed early,
man lässt es einfach bleiben, wie 90% der Entwickler heutzutage.
The countries that have implemented legislation have largely just said, you know, do what the guidelines say. So it's reasonably sensible for us to know what to do. Okay, now let's get back to a little bit more programming, shall we?
Because Monka S. ASP.NET 1. Okay, der Typ ist von Microsoft, aber jetzt wird's schmerzhaft, Leute. Jetzt wird's schmerzhaft.
Problem that Microsoft had identified around then. So they'd got this ASP programming thing. I showed you that you could do that from front page, you could do it from other tools like Visual Interdev as well. But it had a bit of a problem. The main problem was it was not object-oriented. And in 2000, everything had to be object-oriented. That was the one true way
object-oriented
chat must be written. And the other problem was there's this very successful UI technology called Windows Forms that allows...
Ich ahne, jetzt kommt Webforms. Ich ahne, jetzt kommt Webforms. Es gibt kaum was Schlimmeres.
Allows people to use a visual designer to put their application together and put some logic into it. And you can't do anything like that on the web. You certainly can't do anything like use JavaScript for interactive UIs at this time, because that's just a ridiculous toy language that nobody could use in any sensible way. So what is Microsoft going to do? Well, a guy you might have heard of, Scott Guthrie, and his manager Mark Anders, they were set the task of working on this. And
this is apparently the original notebook Webforms
that they came up with a design in. So let's have a look at the design that they came up with. Okay, so we're now in about 2002. And you're a web developer.
Gibt's sowas ähnliches eigentlich noch? Ich glaube, Webforms würden theoretisch immer noch funktionieren. Es benutzt bloß keiner mehr.
To make a website with this new technology. So you're going to be using Windows XP probably, and you've just installed Microsoft Visual Studio.net. It's just been released. So we'll start that up, and we'll see that, wow, it's really fast to start up, firstly. That's quite impressive. Now, obviously, I'm cheating slightly, because I'm using hardware from 20 years in the future. which is also what we recommend for modern Visual Studio. If you, anyway,
hey, so langsam ist Visual Studio doch auch wieder nicht, dass du es nur mit 20 Jahren, mit Hardware aus 20 Jahren aus der Zukunft verwenden kannst.
A new project, and I'm going to give it the very delightful name of Web Application 11, because I'm not feeling too inventive today. And when that comes up, you'll see, here's the visual designer.
Es ist Webforms, Monka S.
Just like in Windows Forms.
No, God!
And I can start adding some UI to that.
Webforms.
I'm going to add a label. I'm going to just say, hey there. Okay. And I'm going to add a button. And let's move that along. And I'm going to do some really high quality graphic design here where I'll make that.
Stellt euch mal vor, so haben Leute Webseiten erstellt. Diesen Müll haben wir zu verdanken, optimiert für Microsoft Internet Explorer in 640x480.
That's coming out of there. We can switch over onto the HTML view and we can see it's not too bad actually. It kind of looks all right with some exceptions like what on earth is that? I don't know what that is. I don't want to know.
Das ist absolutes Positioning auf der Seite ist das.
But let's just run it anyway and see what comes up. All right, so Control F5, I'm in my browser, and we've got our button, okay? Now, it won't do anything
Wahnsinn.
If I click it. Let's add some interactive behaviors to this. And it was really nice, okay? We could go and we can double-click on that button, and we get into our code editor, and we can use
Guck
the brand new...
C-Sharp für den Browser.
C-Sharp programming
language. Wobei das alles server-side gerendert wurde, ja?
So I'm going to say that when we click on this button, I'm going to change the text on it to say, you clicked at... And then date time dot now. Okay, run that again. And then when I click my button, you'll see I get the time to appear. That's pretty nice. And I can click it again. And each time I click it, the time is going to update. So how is this working? How is it being interactive, even though we've got no JavaScript in the page? Well, one clue that we can get is if we use the back and forwards buttons. So watch as I press back. And I forwards, I'm going backwards and forwards in time. So what is going on there?
Das Ding rendert unter der Haube immer eine komplett neue Seite, oder?
Advanced, isn't it? Like, we can't even do that with modern tech. How are they doing that? Well, the trick is how it's implemented. So if we go into view source here, we can see this giant blob of Base64 encoded stuff. It's a bit hard to read, I know. Can we change the font? I'll just leave it. Okay, so we got a massive Base64 blob, and this represents the UI state. So there's an object-oriented representation of the UI, which is serialized into that blob. And when I click a button, it sends that to the server. It
Wisst ihr das Quick, so das neue Hype-Framework, was es aktuell so gibt, dass sie das ähnlich machen?
Code set, it builds the UI state, it runs the action that I've just put some logic for, and re-renders the new HTML, and also re-emits that Base64 blob, so it can update again. And as a consequence, each version of that ends up in the browser's history. So that's a pretty clever solution to doing interactivity. But it does some other quite nice solutions to certain problems as well. For example, back at this time, CSS was really
Alter, der Handy-Dude soll mal seine Hand wegmachen.
Weak. And if you wanted to do something like horizontal and vertical centering of something, well, you could probably just forget it unless you had like a PhD in browser quirks or something like that. But if you were an ASP.NET developer, you could do it quite well. You could just go like this. There we go. That's probably about the middle, isn't it? And just save that, go back into my browser. Reload,
optimiert für Microsoft Internet Explorer in 640x480.
Nice. Now, of course, that worked just by disgustingly like putting the absolute pixel positions into the page there. And this whole idea started to fall apart a few years later for reasons that we'll talk about. All right, so this was the hottest way of doing web development at that time, and it seemed like it would always be like that. Until a couple of years later, something new came.
Doch, wir haben tatsächlich letztens erst Battlefield gespielt.
Which absolutely shook things up. We have
Leute, es ist soweit. Ruby ist am Start. Das gucken wir uns das nächste Mal an. Haben wir jetzt ungefähr die Hälfte angeguckt. Wir gucken morgen dann den Rest. Ruby, endlich haben wir es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass Ruby da drinne vorkommt. So maßgebend für... Naja, gut, serverseitig, backendseitig, hat Rails schon das Ganze ziemlich umgekrempelt. Ja, ich finde den Vortrag echt richtig spannend. Richtig gut. Twitter hat sich heute wieder gefreut über mein Bahngeflame. Einer hat geschrieben, er ist nur noch auf Twitter, dass er mich die Bahn beleidigen sehen kann. Was für euch witzig ist, ja, auf Twitter, was dort für Entertainment sorgt, ist für mich ernst. Ich meine das so. Ich schreibe das nicht einfach, weil ich denke, ah, heute wird es mal wieder Zeit, die Bahn zu flamen. Nein, ich habe richtigen Hass auf die Bahn. Heute Morgen auch wieder. Das Erste, was ich mache, ist, ich stehe auf, gucke aufs Handy, sehe, mein Zug fällt aus. Guck, was der nächste Zug fällt auch aus. Du hast so einen schicken 94, den habe ich. Der ist auch nice. Der Fiat ist nice. Ja, Chat, seriously. Meint ihr, ich wäre noch nicht auf die Idee gekommen, meint ihr, ich wäre nicht ohne den Chat auf die Idee gekommen, dass wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe, ich das Auto auch benutzen könnte? Also, kommt, ist das bei euch ein... Ja, ist das eine Möglichkeit? Da könnt ihr denken, ja, auf die Idee ist der Max vielleicht selbst gekommen, sein neues Auto zu benutzen. Ja, offensichtlich nicht. Ja, aber was für ein Smartphone benutzt du? Ich habe ein iPhone aktuell. Ich habe hier daheim eine wilde Mischung aus iPads, iPhones und Android Dashboards. Das auch. Pcom-Config zeigen, die habe ich doch auf, die habe ich doch auf, hier, Pcom-Config. Sehr ausführlich, sehr, sehr viel drinne. Okay, Leute, Badge Time. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für den Badge Song, oder? Also für meine Outro-Musik. Mal wieder Outro-Musik. Also Leute, wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. See you.
W